Vitamin D, altbekannt, wird in der Haut produziert durch Sonnenlicht, mit der Nahrung aufgenommen, das D2 in der Leber hydroxyliert, in der 25er Position und dann die klassische Wirkung an der Niere unter dem Einfluss von PTH zum Dihydroxyvitamin D3 aktiviert, das dann die Calciumhomöostase steuert. Neben dieser klassischen Wirkung gibt es aber auch die nicht klassische Wirkung. Die nicht klassische Wirkung ist eine autokrine Wirkung, die in zahlreichen Geweben vorhanden ist, wo innerhalb der Zellen eine 1-Alpha-Hydroxylase das Vitamin D in die aktive Form metabolisiert und zwar nicht gesteuert durch PTH, sondern in einer quasi Steady-State-Umsetzung. Diese extrarenale 1-Alpha-Hydroxylase-Aktivierung finden wir in Osteoblasten, wir finden sie in Kolonepithelzellen, in peripheren blutmononuklearen Zellen, in Gefäßendothelzellen, Synovialzellen und. Diese Zellen besitzen zum Großteil selbst auch den Vitamin-D-Rezeptor, teilweise auch den Calciumrezeptor. Nachdem dort aber die Umsetzung auf einem sehr niedrigen, nicht induzierten Niveau erfolgt, kann es auch leicht bei Vorliegen eines Substratmangels, also eines Mangels an 25-Hydroxyvitamin D, zu einer lokalen Insuffizienz kommen. Und was Vitamin D macht, denn es ist ja kein Vitamin, es ist ein Steroidhormon, sieht man sehr schön an dieser Gene-Heat-Map. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Gruppen, jeweils nach und vor einer Calcium-Vitamin-D-Substitution und dann unterteilt in hohe und niedrige Vitamin-D-Spiegel. Rote Streifen sind Gene, deren Expression upregulated ist und blau wird die Expression dieser Gene downregulated und Sie sehen, was hier bei Supplementierung tatsächlich abläuft und welche Unterschiede hier in der Genexpression ablaufen. Warum? Vitamin D ist ein Steroidhormon. Steroidhormone, wie wir wissen, induzieren die Gentranskription im Zellkern. Kommen wir zu den vermuteten oder behaupteten tollen Wirkungen von Vitamin D. Fangen wir mit Karzinomprophylaxe, mit Calcium und Vitamin D an. Zunächst gab es hier 2002 schon sehr schöne zelluläre Daten. Das ist eine H3-Thymidin-Markierung und an Kolonepithel bzw. auch Kolonadenom, Kolonkarzinomzellen. Und hier zeigt sich, dass an diesen Zellen Vitamin D und Calciumzufuhr antiproliferativ wirkt und offensichtlich den Zyklin-D1-Zyklus bei der Zellreplikation von Adenom- und Kolonkarzinomzellen blockiert. Eine interessante Studie war ebenfalls 2002, hat man einfach mal geschaut, was ist denn dran am Zusammenhang jetzt zwischen der Karzinominzidenz, Totenscheinanalyse war das mit vielen hunderttausend Beobachtungen, aber natürlich retrospektiv. Es fand sich eine negative Assoziation zwischen der Sonnenlichtexposition, und zwar geografisch und beruflich, und den Todesraten an Mammakarzinom und Kolonkarzinom, aber auch Ovarialkarzinom und Prostatakarzinom. Wenn wir dann die Nurses Health Study nehmen, auch schon eine etwas ältere, wir sind alle im Jahre 2002, ich zeige Ihnen schon was Neueres, keine Angst. Hier in Abhängigkeit von der täglichen Vitamin-D-Zufuhr wurde hier eine Risk-Ratio berechnet und Sie sehen tatsächlich, dass es zu einer Reduktion der Mammakarzinom-Inzidenz um nicht ganz ein Drittel, 25%, in der höchsten Stufe, also der höchsten Aufnahmegruppe kam. Die am meisten Vitamin D zu sich genommen hatten, die niedrigste Mammakarzinom-Inzidenz. Warum kann das überhaupt so sein? Der zelluläre Mechanismus wird auch immer klarer. Wahrscheinlich läuft es über Lamin AC und Katepsin L im Zellkern. Die blockierende Wirkung von Katepsin L auf 53 pp1, das für die DNA-Reparatur ebenfalls hauptsächlich mitverantwortlich ist, ist hier relativ einfach nachzuweisen. Durch Vitamin D bei lamindefizienten Mäusen kommt es zu einer Blockierung über dieses Katepsin L, was zu einer vermehrten Anhäufung von 53 pp1 im Zellkern führt und damit offensichtlich die DNA-Reparatur konserviert. Hat das eine Auswirkung auf die Klinik? Im prospektiven Studien finden wir keine sichere Auswirkung auf die Gesamtmortalität. Auf die spezifische Mortalität gibt es allerdings tatsächlich, das hätte grün sein sollen, kommt aber nicht so toll, finden wir tatsächlich hier zumindest in einigen Studien beim Mammakarzinom, 3 von 4 Studien, eine positive Wirkung, eine ist negativ. Beim Kolonkarzinom, die spezifische Mortalität tatsächlich bei Vitamin D ist hier gegeben. Ein möglicher Grund, warum in verschiedenen Studien verschiedene Outcomes sind, mag auch die Pluralität des Vitamin-D-Rezeptors sein. Wir wissen, dass hier tatsächlich beim FOC1-Gen des Vitamin-D-Rezeptors je nach Phänotyp klein f eigentlich die Überlebenschancen zumindest bei African Americans deutlich niedriger sind. Bei positiven Latinas nicht. Wir suchen, es gibt viele verschiedene Vitamin-D-Rezeptor-Polymorphismen, aber das scheint ein ausschlaggebender Grund zu sein. Ich komme jetzt auf die WHI-Studie. Bernhard, auch da habe ich Ergebnisse, allerdings mit Kalzium und Vitamin D. Hier gab es keine Substitution am Anfang. Wir finden aber sehr wohl eine positive Auswirkung auf die totale Karzinominzidenz, auf den invasiven Brustkrebs, auf den kolorektalen Krebs. Hier sehen wir, dass mit Kalzium- und Vitamin-D-Substitution tatsächlich signifikant niedrigere Inzidenzen aufgetreten sind. Das ist eine interessante Studie aus 2013, Vitamin-D-Spiegel und tabakinduzierte Malignome. Wenn wir hier wieder alle Krebsarten nehmen, sehen wir keinen Unterschied. Bei den Tabakrauchinduzierten, und da gehört Head and Neck, Lungenkrebs natürlich dazu, der Blasenkrebs und so weiter, dann finden wir tatsächlich eine höhere Risikostufe bei Menschen mit niedrigeren Vitamin-D-Spiegeln. Und wenn man diese Vitamin-D-Spiegel in Quartilen unterteilt und das Risiko hier darstellt, dann sieht man fast eine Dose-Response-Curve. Die in der niedrigsten Quartile sind, haben eindeutig hier in allen tabakassoziierten Malignomtypen das höchste Risiko. Okay, Vitamin D, Kalzium und Krebs ist eine nicht einheitliche Studienlage. Es gibt, wie wir so sagen, Indizienbeweise, Circumstantial Evidence, aber so richtig bewiesen, dass wir Krebs verhindern, wenn ich Ihnen jetzt Vitamin D gebe, haben wir natürlich nicht. Es gibt weiter Arbeiten zum Prostatakarzinom, zum Nierenzellkarzinom und so weiter. Es gibt auch die Vermutung, dass eventuell die dermale Karzinomrate durch Vitamin D gesteigert sein kann. Was wir brauchen, sind prospektive Interventionsstudien, damit wir sehen können, ob das wirklich so ist. Ganz kurz ein zweiter Abschnitt, Vitamin D und das Immunsystem. Vitamin D wirkt auf immunkompetente Zellen, vor allem, wie ich schon gesagt habe, die peripheren blutmononuklearen Zellen, PBMNCs, haben alle eine Vitamin D-Rezeptor und auch eine intrinsische Aktivität. Also auf PBMNCs und dendritische Zellen, die sogenannte angeborene oder innate Immunität, wirkt Vitamin D. Wir haben schon nachgewiesen, dass es einen Haufen verschiedener Oberflächenmarker, Interleukine, Zytokine hinauf und hinunter regelt. Hat das etwas zu bedeuten? Vitamin D und Tuberkulose. Im Jahr 2000 wurde an indischstämmigen Engländern in London und Umgebung eine große Studie über die Tuberkulose-Inzidenz gemacht. Und hier hatten wir wiederum nach Vitamin-D-Spiegel das Ganze stratifiziert. Inder aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe und des nebligen Klimas in Großbritannien sind natürlich etwas gefährdet, an Vitamin-D-Mangel zu offenbaren. Und die, die einen ganz niedrigen, nämlich nicht mehr messbaren Vitamin-D-Spiegel hatten, hatten ein etwa 10-fach erhöhtes Risiko, an einer Tuberkulose bei Kontakt zu erkranken. Auch bei Tuberkulose-Therapie hatten wir hohe Dosen Vitamin D, da gibt es mit 4 mal 100.000 Einheiten, 7, 14, 28, 42 Tage. Bei HIV-Patienten konnte gezeigt werden, dass die Ansprechrate sich deutlich verbessert hat, dass diese Patienten wesentlich rascher im Sputum frei von Tuberkulose-Bakterien wurden. Sepsis, ebenso. In der Sepsis haben wir wieder sowohl den SOFA-Score als auch den APACHE-2-Score hier. Bei Sepsis wurde bei Patienten, die einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel haben oder umgekehrt, die einen höheren Vitamin-D-Spiegel haben, eine niedrigere Sterbewahrscheinlichkeit bei Sepsis gefunden. Auch hier ein zumindest indirekter Hinweis auf ein immunologisches Geschehen. Randomisierte Studien, scheitern schon meistens daran, dass das Design völlig inhomogen ist. Der eine gibt 400 Einheiten, der andere gibt 4000 Einheiten, der eine gibt es einmal, der andere gibt es fünfmal. Die Patienten sind schlecht definiert, dieses ganze Datenwust, der da heraus existiert, kann man eigentlich nur sagen, dass die Resultate wirklich unklar sind. Auch hier wiederum bräuchten wir prospektive Daten, zum Teil werden die erfolgen. Es wird eine Intensivstationsstudie zum Beispiel einmal geben mit Vitamin D-Intervention. Genau solche Dinge brauchen wir, um zu sehen, ob es wirklich etwas bringt. Auch Autoimmunerkrankungen, die Demenz, der Diabetes, die MS etc. soll bei Vitamin D-Defizienz zumindest mit einem höheren Risiko präsentiert sein. Ein ganz kurzes noch, einen Ausflug Vitamin D in das Renin-Angiotensin-System. Auch hier spielt Vitamin D eine Rolle, indem es nämlich die Aktivität des Renin-Angiotensin-Systems dämpft. Spielt das eine klinische Rolle? Na, zumindest wissen wir hier, das ist ein Mäuseversuch, das ist eine Vitamin-D-Knockout-Maus und hier auch. Und Sie sehen jetzt hier eine linksventrikuläre Hypertrophie durch Isoprotenol verursacht und Sie sehen, dass in der Vitamin-D-Knockout-Maus schon alleine hier eine deutlichere Hypertrophie da ist, aber wenn ich hier jetzt das noch stimuliere mit Isoprotenol, ist es eindeutig deutlicher ausgeprägt, als wenn ich eine Vitamin D funktionierende Maus habe. Das Ganze gilt auch für die Restenose, zumindest bei atherosklerotischen Schweinen. Ein gutes Modell übrigens, ich sage das immer wieder. Auch hier ist relativ klar, hier ist die Aktinexpression in der Gefäßmuskelwand durch Vitamin D. Supplementation kann tatsächlich die Restenosierung bei Corona-Interventionen von solchen Versuchstieren deutlich verringert werden und man sieht die Intima-Hyperplasie hier auch deutlich weniger. Gehen wir dann doch in den Knochen am Schluss noch, Osteoporose, das waren die untypischen Wirkungen beim Knochen, das ist die klassische Wirkung, wir wissen, dass ältere Patienten mit osteoporotischer Fraktur zu 80% einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Wir wissen, dass bei älteren Patienten die Vitamin-D-Spiegel niedriger und die PTH-Spiegel erhöht sind. Hat das eine Konsequenz? Ja. Wenn wir diese NHANES-Daten nehmen, dann wird ab einem Serumspiegel von etwa 20 bei älteren Patienten tatsächlich auch die muskuläre Situation zum Tragen kommen, die muskuläre Beeinflussung durch Vitamin-D-Mangel. Hier sehen Sie eine deutliche Verschlechterung der muskulären Funktion der unteren Gliedmaßen bei einem standardisierten 3 Meter Gehgeschwindigkeitstest, Standard in der Geriatrie. Also hier ist ein Problem vorhanden. Wir kennen diese uralten Chapuis-Daten aus 1992, wo man bei Pflegeheimpatienten tatsächlich um fast 40% eine Hüftfrakturreduktion nur durch Calcium und Vitamin D erreichen konnte. Wir wissen auch, das ist die Dosis von Findung von Bischof Ferrari 2009, dass die effektive Dosis für die Hüftfrakturreduktion zwischen 500 und 800 Einheiten etwa pro Tag liegt und viel mehr braucht kein Mensch. Erprobte Dosierungen. Jetzt komme ich in den Bereich, den ich noch einmal aufräumen möchte, weil hier haben wir in den letzten Jahren so viel Werbung für Vitamin D gemacht, mich eingeschlossen, dass ich schon langsam ein schlechtes Gewissen bekomme. Erprobte Dosierungen sind bitte täglich 400 bis 800 Einheiten. Die wirkten auch bei täglich 800 Einheiten auf Antisturz und Antifraktur. Da sind sie effizient. Dann gibt es einmal oral 100.000 Einheiten alle 4 Monate. Hier gibt es eine nachgewiesene Antifraktureffizienz. Auf die Stürze wurden nicht getestet. Einmal jährlich 300.000 hat hier keine Wirkung. Wie viel für wen, ist dann die gute Frage. In der Prophylaxe für jüngere Menschen, die wenig Sonne haben, lang im Winter sind, 800 Einheiten pro Tag, also 15 Tropfen Oleovit am Beispiel, ich mache jetzt nicht Firmenwerbung, es gibt mittlerweile schon andere, Sie können es umrechnen, wie Sie wollen, reichen völlig aus. Bei älteren Menschen und Patienten mit Osteoporose würde ich 800 bis 2000 Einheiten pro Tag, also etwa 35 Tropfen pro Woche, vorschlagen. Nur bei schwerem Mangel oder bei einer Osteomalazie, also tatsächlich biochemischen Vitamin-D-Mangelumbauten am Knochen, kann man höhere Dosen zwischendurch kurzzeitig zum Auffüllen der Vitamin-D-Speicher geben. Das Institute of Medicine empfiehlt seit 2010 gleichbleibend 600 bis 4000 Einheiten am Tag. Eigene Wahrnehmung in der Ordination sind allerdings, ich kriege 15 Tropfen pro Tag. Oder eine Pipette voll alle paar Tage, hat mir eine Freundin gesagt. Oder 50 Tropfen in der Woche soll ich nehmen. Und jeder schüttet sich hinein in den Wahn, mehr ist besser. Es ist ein Steroidhormon. Vitamin D kann man überdosieren, da es sich im Fettgewebe anreichert und nicht über die Niere ausgeschieden wird. Und wenn wir zum Beispiel eine Studie nehmen aus der Herzchirurgie, wo wir nach herzchirurgischen Eingriffen Komplikationen uns anschauen und die in Relation zum Vitamin-D-Spiegel der operierten Patienten setzen, dann sehen wir etwas, was wir in der Medizin häufig sehen, nämlich eine U-förmige Dose-Response-Curve. Ich gehe mit dem Risiko tatsächlich bis zu dem Vitamin-D-Spiegel von 30, 40 runter, aber nachher steigt mir das Risiko für Komplikationen wieder an. Und das kann durch, sowas sehen wir nicht selten in der Medizin, das gibt es häufig. Und in der Biologie auch. Und deswegen bitte, eine Überdosierung von Vitamin D ist ein Fehler. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Fehler nicht irgendwo nachgewiesen kann, aber beherrschen Sie sich nicht mehr. Ich weiß, wir kommen aus einer Gesellschaft mehr. Nein, mehr ist nicht immer besser. Ich fasse kurz zusammen. Vitamin D und Kalzium sind nicht nur im Knochen ein Keyplayer, sondern auch in anderen Organsystemen. Die epidemiologischen Daten legen bei Mangel ein erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen nahe. Wir wissen allerdings nicht, ob eine Intervention tatsächlich dieses Risiko senkt. Das muss uns auch klar sein. Hier fehlen uns die harten Daten. Die Dosis, bitte Vorsicht, nicht je höher, je mehr. Bei geriatrischen Patienten sehe ich eine Substitution im Rahmen der allgemeinen Empfehlungen als mehr als gerechtfertigt an, weil da vor allem auf den Sturz und auch auf die Osteoporose tatsächlich Daten vorliegen, die hart sind. Allerdings hätten wir alle gern natürlich mehr Studien. Der zweite Teil, Calcium und Vitamin D, ich habe schon gesagt, senkt das Frakturrisiko. Ganz kurz noch auf die seltsame Meldung, dass Calcium eine Gefäßverkalkung auslöst. Das erinnert mich an die naive, Biochemie nach Dr. Schüssler. Calcium macht krank. Die Datenlage ist schwach. Es gibt kein massives Risiko durch Calciumsubstitution. Es ist eine einzige Arbeitsgruppe, die das seit ungefähr 5-6 Jahren immer wieder behauptet. Und wenn ich jetzt boshaft bin, sage ich, ich weiß auch warum. Anders konnte das nicht verifiziert werden. Keine Änderung durch irgendein Empfehlungsgremium, auch nicht in den USA. Und glauben Sie mir eines, die hätten schon reagiert, weil die sehen schon die Klagslawinen im Hintergrund, wenn ich Calcium weiterfüttere und dann einen Herzinfarkt habe. Es gibt in Österreich nach wie vor eine zu geringe Zufuhr an Calcium. Natürlich kann man Calcium auch durch natürliche Quellen sich zuführen. Da wäre nur gut zu wissen, wie man das macht. Es gibt zum Beispiel auch von unserer Gesellschaft unterstützt, im Netz unter www.calciumrechner.at die Möglichkeit, sich ein Ernährungsprotokoll anzulegen für den informierten Patienten. Der kann das dort eingeben und kann schauen, wie viel er denn im Durchschnitt Calcium zu sich nimmt. Ganz wichtig ist noch ein Abschlusssatz, den ich nicht ernst genug hinausschreien kann. Ich kann heute nicht schreien. Bei einer Osteoporose-Therapie, wenn Sie kein Calcium geben, besonders wenn es eine Antiresorption tiefe Therapie ist, dann begehen Sie ein Verbrechen am Knochenstoffwechsel und gehören dafür eigentlich gestraft. Eine Osteoporose-Therapie ohne Calciumsubstitution ist Humbug. Bitte das zu bedenken und eigentlich durchzuführen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.